Flugzeuge, Schiffe, Industrie. Ohne die geht's nicht. Aber auch nicht mit ihnen, jedenfalls nicht für immer, mit fossilen Energien. Um für die Zukunft umzurüsten, brauchen wir was, das eigentlich fast magisch einfach klingt. Man nehme zum Beispiel Sonnenenergie plus Wasser und rauskommt grüner Wasserstoff. Nur so einfach ist es dann doch nicht. Deutschland hat einfach nicht genug Sonnenstunden, um grünen Wasserstoff im großen Stil selbst herzustellen und blickt deswegen Richtung Süden. Und dahin reisen wir heute auch in dieser Folge mit Sebastian Kisters, ARD-Korrespondent in Madrid. Wir stoppen in Spanien und in Algerien. Denn das Land in Nordafrika könnte ein Gamechanger werden für die deutsche Energiewende. Allerdings ein Gamechanger mit einem Haken. Und Achtung, heute wird's explosiv bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Schon ein Handschlag könnte... Ach, das verraten wir euch gleich. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 25. März. Hallo Sebastian.
Hallo Viktoria.
Und mit Sebastian starten wir jetzt erstmal auf Mallorca vor einem Jahr.
Spanien träumt davon, grüner Riese zu werden. Großer Exporteur von grünem Wasserstoff. Es gibt da große Pläne und wir sind nach Mallorca gereist, um uns anzugucken, na, wie geht das denn im Kleinen los? Und wo sind möglicherweise auch Hürden, die es zu überwinden gilt? Da wollte man im Kleinen so ein bisschen probieren, was ganz groß werden will. Also man hat dort Busse damit betrieben zunächst und ich durfte damit fahren. Es war so, als hättest du einen Fehlsound. Du fährst mit diesem Bus und denkst, wo bleibt denn dieses Dieselblubbern? War nicht, sondern es war ein sanftes Gleiten.
La diferencia, bueno, no se escucha nada.
Ponemos, der Fahrer war richtig gehend, euphorisch, würde ich fast sagen.
El sonido.
Y para conducir?
Muchísimo más suave. Es muy suave.
Also er schwärmte davon, wie sanft dieser Bus sich fahren ließ. Und man sah, statt Rauchschwadenfetter blieb eine kleine Pfütze auf dem Boden. Wasser, das war's an Emissionen. Und da habe ich zum ersten Mal so gedacht, wow, was für eine Chance.
Okay, also das heißt, für Busse wurde das da schon eingesetzt. Wo spielt Wasserstoff sonst noch eine Rolle als Antrieb?
Also Busse wird es nicht sein, was in Zukunft wirklich auf Wasserstoff angewiesen sein wird. Das ist so ein Test gewesen, den man auf Mallorca gemacht hat. Expertinnen und Experten sagen, Wasserstoff brauchen wir vor allen Dingen für Transportmittel, die lange Distanzen überwinden müssen. Also Flugzeuge, Schiffe. Und wir werden Wasserstoff brauchen bei der Schwerindustrie, etwa um Stahl zu kochen.
Okay, und du hast dir das dort auf Mallorca angeschaut, weil die da sozusagen Vorreiter sind. Wie war da so die Prognose auch von den Leuten vor Ort bei diesem Test? Hatten die das Gefühl, das läuft?
Man hat uns gesagt, im Mai 2-3 Wochen noch, dann sind wir so weit, dass wir mit der Produktion starten können. Ja, es gab noch so 1-2 Schwierigkeiten, unter anderem das Wasser, also der Grundstoff für Wasserstoff, ist sehr mineralhaltig. Das macht ein bisschen Schwierigkeiten. Aber auf mehrfaches Fragen, aber es geht bald los, hieß es immer, sí, sí, claro, ja, wir sind soweit.
Das war jetzt vor einem Jahr. Wie sieht's denn jetzt aus? Was ist draus geworden?
Das Herzstück dieser Anlage, dort, wo Wasser gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff, das funktioniert nicht. Das Material war möglicherweise nicht ausreichend getestet. Also diese Anlage ist bis heute nicht an den Start gegangen.
Oh.
Viele glauben, wenn man Öl und Gas durch Wasserstoff ersetzen will, das geht so Fingerschnipp. Ich denke mittlerweile, nachdem ich mir das auf Mallorca und auch in anderen Anlagen und in Laboren angeschaut habe, dieser Umstieg, also Öl und Gas zu ersetzen durch Wasserstoff, das ist wie ein Marathon. Das sind 42,2 Kilometer, die zu laufen sind.
Und kein Sprint.
Es ist kein Sprint und du solltest auch nicht so an den Start gehen. Also einen Sprint kannst du noch mit Tanzschläppchen oder Tennisschuhen machen. Für einen Marathon solltest du vernünftige Schuhe haben, vernünftige Ausrüstung. Und was ich mir denke, du solltest auch so ein bisschen das Gelände kennen. Also wissen, wo geht's bergauf, wo geht's bergab. Und mein Eindruck ist, dieser Umstieg auf Wasserstoff, das darfst du dir nicht als Straßenlauf vorstellen, so ein Berlin- oder Hamburg-Marathon, sondern das ist ein Geländelauf, das ist Trailrunning. Und plötzlich sehen wir, das sind ja Klippen. Also nix asphaltiert, du musst zwischendurch auch klettern, du kannst dich durchlaufen. Und ich glaube, an der ersten Klippe die richtige Technik zu nutzen, um Wasserstoff in großem Maß herzustellen, an dieser ersten Klippe ist das Werk in Mallorca zunächst mal gescheitert.
Bevor wir uns das genauer anschauen, was dann so, wenn man so will, die Berge sind, die Höhen, die man da überwinden muss bei diesem Marathon, vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Warum reden wir überhaupt über grünen Wasserstoff?
Wenn wir klimaneutral sein wollen, das heißt den Ausstoß von CO2 stoppen wollen, dann brauchen wir einen Stoff, der uns mit Energie versorgt, aber das Klima nicht schädigt. Und dafür sagen alle Expertinnen und Experten, ist Wasserstoff der Schlüssel für viele Bereiche der Industrie und des Transports.
Grüner Wasserstoff ist die zentrale Voraussetzung für zentrale Teile unserer Industrie.
Das ist Bernhard Lorenz, der ist Klimaexperte, Energieexperte und hat sich angeschaut, welches Potenzial liegt in diesem Wasserstoff.
Wenn wir an Lufttransport denken, werden wir ohne Sustainable Aviation Fuels, die de facto auf grünen Molekülen beruhen, nicht auskommen.
Sustainable Aviation Fuels und Lufttransport, das kommt mir sehr bekannt vor. Aus einer gerade erst erschienenen anderen Folge von uns, Hot oder Schrott, Boeing und die Zukunft der Luftfahrt. Da geht es um die großen Herausforderungen für Boeing und andere Flugzeughersteller, nicht nur unfallfrei, sondern auch irgendwann mal klimaverträglich ans Ziel zu kommen. Packen wir euch in die Shownotes. So, und jetzt hören wir erstmal weiter Bernhard Lorenz zu grünem Wasserstoff.
Werden wir ohne Sustainable Aviation Fuels, die de facto auf grünen Molekülen beruhen, nicht auskommen. Stahl werden wir in Europa nicht ohne grünen Wasserstoff produzieren können. Die chemische Industrie, eine weitere Kernindustrie Europas und insbesondere Deutschlands, kann ohne Wasserstoff, ohne grünen Wasserstoff in der Zukunft nicht adäquat und wettbewerbsfähig produzieren.
Und an dieser Stelle können wir vielleicht kurz sagen, also der Bernhard Lorenz, das ist jetzt kein Forscher an der Universität oder so, sondern der ist von der Firma Deloitte. Ne? Das ist so eine Wirtschaftsprüfer- und Beraterfirma.
Genau.
Und die haben in letzter Zeit ihre Beratung ausgebaut für nachhaltige und klimaneutrale Beratung für Unternehmen, Behörden, staatliche Institutionen.
Genau, also man sieht, es kommt jetzt in der Wirtschaft an. Und da muss es auch hin, weil es wird nicht von alleine eine Nachfrage entstehen. Da braucht es viel Überzeugungsarbeit und da gibt es viele Fragen.
Dann schauen wir uns mal an, was so die Herausforderungen sind dabei. Das ist ja wahrscheinlich am ehesten die Technik. Wie kommt man überhaupt an Wasserstoff?
Du brauchst elektrischen Strom, der bestenfalls grün hergestellt sein sollte, also durch Sonne oder Wind.
Das ist nämlich der Unterschied zwischen sogenanntem grauen Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Grün ist er nur, wenn er mit erneuerbaren Energien hergestellt wurde.
Genau. Mit diesem Strom kannst du Wasser aufspalten in Sauerstoff und den Energieträger Wasserstoff. Das klingt erstmal sehr simpel und haben viele in der Schule vielleicht experimentell auch schon gemacht. Die Herausforderung ist jetzt aber, wenn du eine ganze Industrie umbauen willst, dann musst du das in einem riesen Maßstab machen. Und die Technik dafür, die wird gerade noch erforscht. Und manche sind schon losgerannt, aber stellen nach 1-2 Kilometern fest, das Material gibt's nicht her. Ja? Mhm. Also dann sind wir wieder da, mit Tanzschläppchen gehst du auf keinen Marathon.
Hast du dir das mal angeschaut?
Also ich war in einem Versuchslabor jetzt in San Sebastian hier in Spanien. Es wird hier viel daran geforscht, weil man eben Wasserstoffexporteur sein will. Ich war erstmal erstaunt, bevor ich ins Labor durfte. Stopp! Ich bekam so einen Überzieher, wie so Schlappen, die man manchmal anzieht, wenn man den Boden irgendwo, einen ganz teuren Boden, nicht kaputt machen soll, an einen Fuß. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Und wieso nur einer?
Ja.
Und dann sagte der Laborleiter, ja, hast du vielleicht schon mal erlebt, man gibt einander zur Begrüßung die Hand und dann patsch, kriegt man einen gewischt.
Ah.
Das sollte hier bitte auf gar keinen Fall passieren, wenn du was anfasst.
Any spark when we are walking here, so we can, this can ignite the hydrogen.
Auf gar keinen Fall sollte sich hier jemand elektrisch aufladen, weil sonst kann es in diesem Versuchslabor einen kräftigen Rums geben. Also da herrscht Explosionsgefahr.
Oh Gott.
Ja, der Schutz über die Schuhe sah ein bisschen niedlich aus, passte so gar nicht zur Explosionsgefahr. Dann stehen da ganz viele Apparate und du siehst, da sind Behälter und da sind Stahlstangen und Chips und verschiedene Flüssigkeiten. So richtig ist nicht zu durchschauen für Laien, was da passiert. Dann haben sie erklärt, passt auf, also dieser Prozess, Aufspaltung, Sauerstoff, Wasserstoff, wenn wir den Energieträger haben wollen und in Zukunft in ganz großem Ausmaß, dann müssen wir gucken, welche Temperatur brauchen wir, welches Material nutzen wir dafür, welcher Druck ist der beste und all das wird dort getestet.
Die Technik, das ist also noch so eine Herausforderung. Ich frage mich ja die ganze Zeit, Sebastian, als du das letzte Mal hier warst bei 11KM, da hast du doch noch erzählt, wie groß das Problem mit Dürre und Trockenheit ist in Spanien, also in deinem Berichtsgebiet. Den Link zu der Folge legen wir euch mal zum Nachhören in die Shownotes. Da ist ausgerechnet Wasser herzunehmen für die Energiewende als wertvolle, vielleicht sogar knappe Ressource dort ja eigentlich gar nicht so naheliegend, oder?
Ja, leider, leider schließt sich da jetzt ein gewisser Kreis zu unserem letzten Gespräch. Jetzt im Moment, wo wir reden, bin ich in Barcelona.
Mhm.
Und es geht wieder um Dürre. Katalonien, wo Barcelona liegt, hat den Dürrenotstand ausgerufen. Es ist jetzt nicht überall so trocken wie in diesem Teil Kataloniens. Aber es gibt namhafte Expertinnen und Experten, die sagen, um Wasserstoff herzustellen, braucht man natürlich den Grundstoff Wasser. Und in vielen Teilen Spaniens, wo wir zwar viel Sonnenschein und Wind haben, also um mit regenerativer Energie diesen Wasserstoff herzustellen, fehlt der Grundstoff. Wasser. Und das ist zumindest in weiten Teilen Spaniens hier ein Problem und steht möglicherweise diesem Traum, Wasserstoffexporteur zu werden, im Wege. Das ist eine von diesen Klippen, von denen ich sprach. Es ist kein Straßenlauf. Es geht nicht schnurgerade aus, ohne Höhen, ohne Tiefen, sondern plötzlich stehst du da und denkst, wow, Wasserstoff? Wasser? Zu wenig? Finde den Fehler.
Also ist Spanien dann vielleicht gar nicht der perfekte Standort dafür?
Man muss sehen, wo es am Ende tatsächlich gut herstellbar ist. Besonders viel Sonne gibt es im Landesinneren, da gibt es aber wenig Wasser. Man kann natürlich Wasser auch aus dem Meer gewinnen mit Entsalzungsanlagen. Spanien lebt davon. Spanien hat 800 Entsalzungsanlagen, sonst könntest du weite Teile dieses Landes dicht machen. Aber da kann es natürlich auch einen Konflikt geben. Wofür nutzt du das Wasser? Die Landwirtschaft ist ein großer Verbraucher. Die Menschen, der Tourismus. Dann noch Wasserstoff herstellen, ist eine Hürde, wo man gucken muss, wie ist die zu nehmen. Also ich habe zum Beispiel mit der Umweltschützerin Margalida Ramis gesprochen auf Mallorca und die sagt, hey, wir hatten in den letzten Jahren hier Wassereinschränkungen.
El año pasado en muchos municipios de aquí ya había restricciones de agua. No se permitía ni llenar piscinas, ni regar incluso jardines.
Also in öffentlichen Bereichen, Grünflächen durften nicht mehr bewässert werden und so weiter.
Soluciones que agraven diferentes problemas es una mirada como muy limitada.
Ist es da eine gute Idee, auf einer Insel, die unter Wassermangel leidet, jetzt auch noch Wasserstoff herstellen zu wollen?
Und also wenn es nicht Spanien ist, das heißt, wo wäre denn der perfekte Ort, um ganz viel Wasserstoff herzustellen mit grüner Energie, also ohne dann gleichzeitig an einer anderen Stelle in der Herstellungskette wieder eine schlechte Bilanz zu haben?
Hochgehandelt wird gerade Algerien.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Grüner Wasserstoff. Der soll auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 der Star unter den Energieträgern sein.
Die Lage scheint klar. Algerien hat enorme Wasserstoffvorkommen und will ins Geschäft einsteigen. Deutschland hingegen sucht händeringend Wasserstoff, um die Energiewende zu meistern.
Hört sich erstmal komisch an, aber Algerien verfügt unter der Sahara über gigantische Wasservorräte. Und Algerien hat viel, viel, viel Fläche, die unbesiedelt ist, wo es niemanden stören wird, in großem Maße Solaranlagen aufzubauen. Also regenerative Energie zu erzeugen, um mit dem Wasser Wasserstoff herzustellen. Das heißt, wenn man jetzt nur auf die nächsten Jahre erst einmal schaut, dann sagt der Experte Bernhard Lorenz, das Potenzial, was Algerien dort für Mitteleuropa hat, ist herausragend.
Die algerische Wasserstoffwirtschaft kann ein Gamechanger für Europa werden, aber auch für die Dekarbonisierung eines Landes wie Algerien selbst. Sie wirkt also zweifach. Deshalb ist sie so besonders spannend.
Und Algerien hat noch einen weiteren Vorteil.
Und zwar?
Die Transportfrage ist die nächste Klippe auf dem Weg zum grünen Wasserstoff. Also wie soll grüner Wasserstoff nach Mitteleuropa, nach Deutschland etwa kommen? Mit Schiffen geht es zunächst mal nicht so einfach. Man kann Wasserstoff auch in Form von Ammoniak transportieren. Das geht mit Schiffen, aber dann muss man es umwandeln, cracken. Und dafür gibt es auch noch keine Anlagen im großen Ausmaß.
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck wirbt daher in Nordafrika für eine Pipeline für grünen Wasserstoff von Algerien bis Süddeutschland.
Und es besteht eine Pipeline, die man dafür mutmaßlich nutzen könnte, die über Italien, Österreich bis nach Süddeutschland führt.
Wo genau nach Süddeutschland?
Bis Ingolstadt führt die. Und die könnte man wohl auch nutzen, um grünen Wasserstoff bis in den Süden Deutschlands zu pumpen.
Okay, was ist da sonst drin oder war da vorher drin?
Gas. Ganz normales Gas. Man könnte sie aber eben umwidmen, um damit künftig auch grünen Wasserstoff zu transportieren. Da sind wohl Umbauarbeiten notwendig. Also das ist jetzt nichts, was nächste Woche passiert. Aber unser Wirtschafts- und Energieminister, der Deutsche, Robert Habeck, war kürzlich in Algerien und hat gesagt, er und andere Expertinnen und Experten halten das sehr, sehr schnell für möglich, diese Pipeline zu ertüchtigen.
Mhm.
Also bestimmte Bereiche müssten auch neu gebaut werden. Aber, sagt er, da reden wir nicht über Jahrzehnte, da reden wir über Jahre. 2028 möglicherweise könnten wir diese Pipeline für Wasserstoff nutzen.
Das ist schon ein Riesenprojekt, aber 5 Jahre ist immer so eine gute Maßzahl. Gilt für die Kraftwerkstrategie, gilt für die Infrastruktur. Das heißt, 2030 ist immer so ein bisschen die magische Marke, auf die wir hinarbeiten. Heißt nicht, dass nicht auch mal was 2028 fertig werden kann.
Okay, und das heißt, das wäre dann auch wirklich die beste, schnellste Möglichkeit, den Wasserstoff zu uns zu bekommen?
Stand heute ist es die einzige Möglichkeit, schnell an grünen Wasserstoff zu kommen. Vorausgesetzt, die Algerier sagen, grüner Wasserstoff, ist das einfach so ein bisschen Geschwafel oder ist es wirklich crazy hot shit und wir müssen da unbedingt dabei sein?
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn Deutschland Algerien als Handelspartner für Wasserstoff braucht, wollen die das denn auch sein?
Also, sie werden es mutmaßlich nicht tun, um die Welt zu retten. Aber es lässt sich ein Geschäft damit machen.
Aha.
Und da ist jetzt Überzeugungsarbeit gefragt. Ist wieder so eine Klippe. Wir haben im Moment keinen Markt für Wasserstoff. Wir haben weder Angebot noch Nachfrage. Aber wenn der Green Deal, der Umbau der Industrie und des Transportwesens klappen soll, dann müssen wir beides ganz schnell hochfahren. Und unter anderem deshalb ist Robert Habeck so viel unterwegs, um zu überzeugen, um zu sagen, ich schwöre es euch, wir meinen das ernst.
Also es geht um eine Investition in die Zukunft.
Richtig. Im Moment ist es eine Wette auf die Zukunft. Und du brauchst jede Menge Leute, die in Vorleistung treten.
Mhm.
Und deshalb sind Leute wie Robert Habeck unterwegs und sagen, ich schwöre es euch, wir nehmen es euch ab, lasst es uns zusammen angehen.
Algerien muss quasi in Vorleistung gehen und deswegen braucht Deutschland so eine Art Vertrauensvorschuss von denen. Personifiziert dann von Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Minister für Klimaschutz fällt das ja in seinen Aufgabenbereich. Wie läuft das da vor Ort?
Da darf dann kein Abteilungsleiter oder Fachleute kommen. Da muss man dann schon mit dem Vizekanzler in diesem Fall kommen und dann gehen auch die Türen auf, dann empfängt der Präsident und der Energieminister und da ist eine Wirtschaftsdelegation dabei. Und natürlich ist auch wichtig zu sagen, wir machen das zusammen, ihr habt was davon. Also es ist jetzt kein Klimakolonialismus. Wir kommen hier nicht hin und sagen, gebt uns euer Wasser und wir stellen euch hier ein bisschen was hin und dann bitte alles ab nach Norden.
Also kein unfairer Deal.
Kein unfairer Deal, sondern beide Seiten müssen was davon haben. Und dann geht es da, glaube ich, wirklich einfach um Vertrauen. Man gibt sich die Hand und sagt, glaub mir, wir ziehen das durch. Das ist jetzt keine Momentaufnahme. Glaubt uns, wir bauen unsere Industrie um. Wir werden grünen Wasserstoff von euch brauchen. Lasst uns zusammen investieren.
Und das heißt, gibt es da schon konkrete Bewegungen hin zu einem Deal?
Man will sich schon in einem halben Jahr wieder treffen, um zu Ergebnissen zu kommen. Also Robert Habeck hat gesagt, wir machen da keine Nummer raus, man müsste mal, wir hätten doch schon mal, sondern in einem halben Jahr will man sich treffen. Und was ich in Algerien gehört habe, ist, es geht da jetzt nicht nur um Klimaschutzziele, das ist nachrangig. Es geht um wirtschaftliche Interessen. Und der ehemalige Energieminister hat uns gesagt,
elle va participer, elle ne peut pas participer. C'est pas, on peut pas laisser, je vous ai dit, on peut pas laisser passer cette opportunité. C'est pas possible.
Wir können gar nicht anders, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, als da jetzt mitzumachen.
Stichwort sich abhängig machen und Erinnerung an die Abhängigkeit von Russland als einem autokratischen Staat. Könnte man sich damit nicht auch vom nächsten autokratischen Land abhängig machen? Also Algerien hat ja zwar offiziell eine Verfassung als Republik, in der das Volk auch das Staatsoberhaupt wählt, aber Algerien gilt eben als Autokratie und bekommt auch ganz schlechte Noten in Sachen Demokratieindex. Das ist ja dann schon ein Risiko, wenn man sich auch so weit in die Zukunft verpflichtet, oder?
Klar, man muss sich nur angucken, wie Algerien mit Menschen umgeht, die eine andere Meinung haben, wie Algerien mit Journalistinnen und Journalisten umgeht. Dann besteht
ganz
da, glaube ich, kein
in Sachen Pressefreiheit, ne?
Ja. Da besteht, glaube ich, kein Zweifel, dass das kein demokratisches Vorzeigeland ist. Aber jetzt geht es wohl auch um Realpolitik. Man will den grünen Umbau, das ist das eine. Und auf der anderen Seite sagt man aber auch, wir werden uns nicht mehr abhängig machen von einem einzigen Land, sondern ist in ganz vielen Ländern unterwegs und sucht nach Möglichkeiten, Wasserstoff nach Mitteleuropa zu bringen.
Ja gut, das kann man natürlich immer sagen, dass das halt Realpolitik ist. In dem Fall dann also, dass es quasi nur die Wahl gibt, entweder Energiewende oder nur Importe aus lupenreinen Demokratien. Wie bewertest du das denn in diesem Fall von Algerien?
Ja, ich glaube, das ist jetzt kein Szenario, von dem man träumt, was man sich so aufmalen würde, wenn es hieß, wünsch dir was. Dann wäre das sicherlich nicht die erste Option. Aber es ist im Moment die realistischste, um diesen grünen Umbau möglichst schnell hinzubekommen.
Um vielleicht mal in diesem Marathonbild zu bleiben, man würde sich vielleicht ein bisschen eine andere Strecke wünschen, aber sie führt eben da jetzt lang.
Ja, wir brauchen einfach viel regenerative Energie und wir brauchen viel Grundstoff Wasser, um Wasserstoff herstellen zu können. Und da ist die Zahl der Länder, die das schnell umsetzen können, einfach begrenzt.
Sebastian, was meinst du denn jetzt? Nach all dem, was du dir in den letzten Monaten angeschaut hast, was du da jetzt erfahren hast und nach dem, was du uns da jetzt erzählt hast, wie gut schaffen wir denn diesen Marathon? Und wann schaffen wir es über die Ziellinie von dieser Energiewende mit dem grünen Wasserstoff in Deutschland?
Also ich glaube, jeder, der schon mal einen Marathon oder auch einen Halbmarathon gelaufen ist oder mal so ein Trailrun. Wir alle kennen dieses Gefühl, extrem euphorisch losgelaufen zu sein, extrem optimistisch und die eigenen Kräfte vielleicht am Anfang ein bisschen überschätzt zu haben. Aber jetzt kommt es auf den Willen an. Am Ende entscheidet sich jeder große Lauf ja doch so ein bisschen über Willen. Bernhard Lorenz sagt ja, wir sind irgendwo bei Kilometer 10.
Ich glaube, wir kommen jetzt gerade in die zweite Phase des zweiten Viertels eines Marathons, die wesentlich schwieriger wird. Man merkt jetzt schon, wo es hakt, wo es wehtut, was nicht funktioniert in der Schritttechnik, in der Atemtechnik. Und ich glaube, das, wenn man bei dem Bild bleiben möchte eines Marathons, wird jetzt zentral werden. Die nächsten 5 Jahre werden darüber entscheiden, ob es uns gelingt, ausreichend auf der Angebots- und der Nachfrageseite für die Bundesrepublik und für Europa die Wasserstoffwirtschaft zum Erfolg zu führen.
Ich habe mit Spaniern gesprochen, die haben gesagt, wir sehen uns noch nicht bei 10 Kilometern. Wir glauben eher, wir haben die ersten 2 hinter uns. Und wir sind extrem euphorisch gestartet, aber haben uns dann möglicherweise erst Gedanken über das richtige Schuhwerk gemacht. Aber haben die gesagt, wir laufen. Das Wichtige ist, wir laufen. Wir haben nicht angehalten. Wir haben den Willen, das Ziel zu erreichen. Aber das werden wir nicht in 10 Jahren schaffen und auch nicht in 20 mutmaßlich. Aber danach ist die Ziellinie in Sicht.
Also glaubst du, in vielleicht 25 Jahren werden in Deutschland Schiffe mit Wasserstoff betankt?
Ja, ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit, von Öl und Gas loszukommen sonst.
Und glaubst du, das wird eine Erfolgsgeschichte? Glaubst du, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, Deutschland läuft da am Ende ins Ziel und das wird eine Erfolgsgeschichte mit auch neuen internationalen Partnerschaften, oder wird das erstmal ein super steiniger Weg, an dessen Ende man ganz schön erschöpft ist?
Ich glaube, man wird erschöpft sein, aber wenn man sich die Daten jetzt anguckt, Weltklimabericht wieder, ich lebe in Spanien. Also als jemand, der in Spanien lebt, kann ich nur sagen, diese Erderwärmung, diese Dürrephasen, diese Umweltkatastrophen bekommst du hier in einer Wucht mit. Das kannst du in Deutschland noch gar nicht richtig nachvollziehen. Hier ist das schon da. Und deshalb glaube ich, wir haben da keine Möglichkeit, jetzt zu zögern oder zu gucken, vielleicht kommt noch was Besseres. Wir müssen jetzt reagieren. Diese Klimakatastrophe, auf die wir zurasen, es ist da, und ich glaube, deshalb ist auch der große Wille da, dieses Rennen zu schaffen. Und selbst wenn wir stolpern ab und zu und uns die Knie aufschlagen, wir müssen weiter rennen.
Sebastian, vielen lieben Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein durfte.
Sebastian Kisters, übrigens privat begeisterter Läufer, hat uns mitgenommen in die Zukunftsszenarien von grünem Wasserstoff in Deutschland. Andere Lösungen gegen die Klimakrise stellen euch die Kolleginnen und Kollegen von NDR Info vor in ihrem Podcast Mission Klima. Verlinken wir euch ebenfalls. Die neuen Folgen findet ihr, genau wie uns, in der ARD Audiothek. Autor dieser FKM-Folge ist Caspar von Au. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Jacqueline Bretschek, Jakob Böttner und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!